Bubble Show. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, guten Morgen. Also für mich ist es ein Morgen. Ob er gut ist, ist die andere Frage. Das sind die üblichen Begrüßungsfloskeln. Verzeiht das Knarzen, das ist mein Sofa. Ich war jetzt heute früh schon einkaufen, weil ich die letzten Tage das nicht geschafft habe, vor dem langen Pfingstwochenende einzukaufen. Muss man das dann am Samstag machen? Das ist natürlich schlimm. Aber ich habe versucht, das möglichst früh zu machen. 7 Uhr, also kurz nach 7 habe ich es dann geschafft, im Supermarkt zu sein. Da musste man den Wecker für stellen. Ist am Wochenende kein schöner, kein echt scheiße. Aber ich kann halt volle Supermärkte immer noch nicht ab. Ihr wisst das, ihr kennt das. Ich schaffe es ja mittlerweile nicht mal in einem leeren, mittlerweile schaffe ich es auch in einem leeren Supermarkt, die Maske dann abzunehmen. Was der Kopf mit so mit einem macht mit der Zeit, ist einfach nicht schön. Dagegen muss man dann auch ankämpfen, einfach mal vernünftig abwägen. Ich kann ja nicht immer überall Maske tragen. Ich mache mir psychisch kaputt. Aber wenn ich in den Supermarkt reinkomme, kurz nach 7, und direkt am Eingang sich alles knäult und knubbelt, weil die immer erst dann anfangen einzuräumen, wenn die Türen geöffnet sind, und direkt am Gemüseeingang das Schlimmste los ist, das Erste, was ich höre, ist: Ich bin ein Blumenkohl, ich bin ein Blumenkohl. Ich dachte, was ist denn hier los? Da haben sich dann, identifizieren sich jetzt diese Leute mit ihrem Gemüse, das sie verkaufen? Da war eine wirklich anstrengend hyperaktive Angestellte, die wahrscheinlich in ihrem normalen Leben und in jeder anderen Gelegenheit sympathisch sein könnte, also potenziell noch. Die hat mich die ganze Zeit genervt, weil die wirklich quer durch den ganzen Supermarkt da war. Die musste demonstrieren, dass sie laut und hektisch italienisch schimpfen kann, wenn sie sich nicht mit dem Gemüse identifiziert hat, das sie verkauft hat. Warum sie der Welt mitgeteilt hat, dass sie ein Blumenkohl ist, habe ich nicht verstanden. Die hat es dann auch fertig gebracht, mich an der Kasse so zu nerven, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, diese blöde Supermarkt-App zu aktivieren, um dann der letzte Mensch auf diesem Planeten zu sein, der es dann im Supermarkt auch schafft, mit der App zu zahlen, wie man das Handy dran hält. Der hat mich wirklich kirre gemacht. Dann habe ich einfach wieder ganz altmodisch gezahlt. Also nicht so altmodisch, dass ich mit Bargeld gezahlt habe, sondern so altmodisch, dass ich mit Karte gezahlt habe. Dann kriegen Sie aber keine Punkte. Ist mir egal. Ich war kurz davor, meine Höflichkeit zu verlieren. Das war jetzt gerade, der Tonfall war jetzt, also vorhin war der hoffentlich nur angedeutet, aber hoffentlich deutlich genug, um mir zu zeigen, dass sie mich genervt hat. Aber wahrscheinlich ist sie eh davon ausgegangen, dass irgendwas anderes war, das mich genervt hat und das ich ohnehin. Das ist mir halt. Och nee. Am Wochenende, 8:45, muss jetzt hier draußen gebohrt und geschraubt werden. Jetzt muss ich mal kurz eben unterbrechen, das Mikro abnehmen und hier die Fenster zumachen, dass der Lärm nicht von draußen reinkommt. So, ich hoffe, das hört man jetzt nicht so. Da bohrt jetzt jemand. Wenn das die Handwerker hier im Haus sind, dann hört man es leider nicht nur von draußen. Das einzig Schalldichte in meiner Wohnung sind nämlich leider die Fenster, aber ganz sicher nicht die Tür zum Hausflur oder die Wände oder irgendwas. Das brauche ich jetzt echt wie ein Kropf. Ich war jetzt einfach nur nach dem Einkaufen und Einräumen und allem, ich gerade so fertig, dass ich mich nur aufs Sofa setzen wollte mit einer Tasse Kaffee und ein bisschen meinen Gedanken nachhängen. Und wenn ich schon denke, dann möchte ich auch, dann kann ich auch gleich dabei reden, denke ich mir. Naja, mal schauen. Wie geht's mir denn so? Das ist eine Frage in letzter Zeit. Begegne ich dir immer wieder häufiger? Und ich hatte früher, ich weiß, es ist eine Frage, und wie geht's, mit der ich früher schon richtig Schwierigkeiten hatte. Momentan finde ich die auch wieder extrem irritierend, wenn mich Leute fragen, wie es mir geht. wenn das so eine, wenn ich das direkt als Floskel erkennen würde, würde ich sagen, ach ja, und selbst und in der Hoffnung, dass dann auch nur ein, ja, gilt so, kommt. Weil, ganz ehrlich, das klingt jetzt total asozial, aber ich will es nicht wissen. Ich möchte gar nicht wissen, wie es den anderen Leuten geht. Also schon, ich möchte schon wissen, wenn das Leute sind, die mir wichtig sind, die ich gut kenne oder die mir sympathisch sind oder wenn ich einfach in der Stimmung bin, Anteil zu nehmen, was ich ja oft genug bin, aber nicht immer. Manchmal möchte ich mich einfach nur jemanden treffen, so ein bisschen unterhalten, dann könnte man auch übers Wetter reden oder es gibt um einen herum so vieles, worüber man reden kann, den Lärm. Wenn man jetzt zum Beispiel schlecht gelaunt reden will, dann redet man über den Lärm der Baustelle oder über den stinkenden Grill, der bei schlechten Wetterbedingungen die ganze Nachbarschaft mit seinem Gestank volldrückt. Also wenn das nach oben abziehen kann, geht's. Aber wenn das so, ich glaube, niedriger Luftdruck, dann darüber könnte man reden. Aber wie es einem geht? Das Problem ist nämlich, wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, ja, ich könnte darauf antworten. Lange, ausführlich, stundenlang. Ich will es aber nicht immer unbedingt. Das klingt jetzt vielleicht ganz komisch. Nach dem, was ihr von mir kennt, denkt ihr, der kann doch ewig darüber reden. Das will der doch bestimmt auch. Nein, nicht immer. Gar nicht mal unbedingt. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in der Sparkasse, habe mich da mit meiner Versicherungsberaterin getroffen, um das gestern von mir erwähnte E-Bike zu versichern. Das ist mein erstes Fahrrad, für das ich eine Versicherung abgeschlossen habe. Ich habe überhaupt, ich glaube, es gibt sehr wenig Dinge, die ich besitze, die es wert sind, versichert zu werden, weil die meisten davon weder neu noch wertvoll noch sonst irgendwas sind. Das Fahrrad war jetzt auch nicht wirklich übermäßig teuer, schon eher so mittlere bis untere Preisklasse, aber doch immerhin ein nagelneues E-Bike und dürfte etwas ein bisschen teurer gewesen sein als das letzte Fahrrad, das ich mir gekauft hatte, aber das war immerhin gebraucht. Und jetzt dachte ich mir, naja, also Versicherung lohnt sich dann doch mal. Gerade, weil ich auch weiß, dass die Frau, die mich da berät, bei anderen mich auch gut berät und mir keinen Scheiß andreht. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und weil es mir halt aber letzte Woche echt nicht so gut ging, dann beschäftigt einen die Frage, wie es einem geht auch. Und dann habe ich eine Maske aufgesetzt. Und das ist immer so ein, das ist für mich immer noch so ein Moment. Ich trage eine Maske. Ich möchte, wenn ich jetzt im Supermarkt eine Maske trage, dann rechtfertige ich mich nicht dafür. Das ist einfach mein Recht. Ich setze da eine Maske auf. Vor allem, wenn es sich einfach direkt am Eingang knäuelt und knubbelt. Wenn ich jetzt zu jemandem in ein Büro setze und ich setze eine Maske auf, dann möchte ich auch einfach aus Rücksichtnahme, dass die andere Person weiß, ich habe jetzt nichts Ansteckendes, ich mache das, damit ich mich schützen kann. Aber wenn es mir halt gerade nicht gut geht und mich ständig räuspere, weil ich Schleim im Hals habe oder huste, dann möchte ich der anderen Person natürlich auch klar machen, ich habe jetzt nichts Ansteckendes, das ist einfach nur meine chronische Lungenentzündung, die immer wieder mal, wenn ich mich verkühle, das ist ja diese alte Klugscheißerei, man verkühlt sich nicht, man erkältet sich nicht, weil man sich verkühlt hat. Das Immunsystem ist nur geschwächt und dann kommen die Bakterien und Erreger und Viren schneller an einen ran und so weiter, bla bla bla. Neulich auch irgendjemand erzählt, auf solche Klugscheißereien kann ich ja sowas von verzichten. Das ist so, ich bin ja Amateurmedizinerin. Das ist meine liebe Cousine, die es fertig bringt, einmal im Jahr zum Arzt zu gehen und denen dann zu diktieren, was sie hat und was sie von ihm erwartet, dass er ihr dagegen verschreibt, weil sie ist Amateurmedizinerin. Der Arzt ist, glaube ich, kurz vorm Ruhestand, dem ist es, glaube ich, ziemlich scheißegal nach ihren Beschreibungen. Hauptsache, er ist sie schnell wieder los. So habe ich den Eindruck. Aber den lässt sich dann auch nicht nehmen, anderen zu sagen, wie es ihnen so geht. Dass ich mich tatsächlich einfach verkühlen kann und dann dadurch das Husten anfange, weil ich chronisch krank bin. Das ist in dem Moment scheißegal. Hauptsache, man kann erstmal klug scheißen. Und dann so, das macht dann so die Frage, wie es mir geht, auch immer so, ja, wie soll es mir halt gehen? Ich habe Krebs, verdammte Scheiße, nochmal. Ich habe eine chronische Lungenentzündung. Ich habe ein geschwächtes Immunsystem. Mein Kreislauf ist die meiste Zeit über im Arsch. Mir geht's nicht gut. Mir geht's aber vielleicht auch gut, obwohl es mir so geht. Das ist ja das Problem. Mir kann's richtig gut gehen, auch wenn sich meine körperliche Gesundheit gerade irgendwo im Keller befindet. Mir geht's gut, weil ich irgendjemand Nettes auf der Straße treffe und mich unterhalte. Und dann ist die Frage, wie es mir geht, wenn sie dann mit Anteilnahme gestellt wird und ich das Gefühl habe, ich muss jetzt darauf antworten. Es ist sehr schwer zu beantworten, weil ich keinen Downer setzen will. Nicht nur der anderen Person gegenüber, sondern mir selber. Ich möchte mir gerade die gute Laune bewahren, weil ich irgendjemand Nettes treffe und vielleicht ein Schwätzchen halten könnte. Und dann muss ich darüber reden, wie gerade meine Gesundheit ist. Das zieht mich runter. Das will ich nicht in dem Moment. Ich will nicht darüber reden, wie es mir geht. Das ist unangenehm. Das ist zwar nett gemeint, ist aber in Wirklichkeit gar nicht nett. Weil, lasst mich doch einfach mal. Ihr müsstet doch eigentlich merken, wie es mir gerade geht. Denn, ganz ehrlich, ich frage ja auch nicht, wie es den anderen geht. Häufig einfach deshalb, weil ich es vergesse. Weil es immer noch diese sozialen Gepflogenheiten, die ich nie so richtig verinnerlicht habe, gelernt habe, so zu fragen, und wie geht's dir und was machst du so? Das sind alles so Dinge, die ich tatsächlich einfach nicht gelernt habe. Für manche Leute kommt das so ganz selbstverständlich, das zu fragen oder auf einer Party zu fragen, wenn jemand kennenlernt, und was machst du so? Und ich käme da gar nicht drauf. Ich interessiere mich für meine Gegenüber durchaus. Ich lerne ja gerne Leute kennen. Aber was mich an denen nicht interessiert, ist deren Beruf oder deren aktuelles medizinisches Befinden oder generelles Befinden. Ich merke ja, ob jemand, der mir gegenüber ist, gerade gut drauf ist oder schlecht drauf ist. Also da bin ich empathisch genug, um dann nicht noch nachzufragen, ob das so abzuklären, ob das jetzt stimmt, was ich so wahrnehme. Denn ganz ehrlich, ich weiß schon, dass das mit dem Tagesbefinden totaler Blödsinn ist. Man hat kein Tagesbefinden. Man hat einen Moment Befinden. Man hat tatsächlich eher ein Situationsbefinden. Mir kann es an einem Tag wirklich schlecht gehen und dann habe ich aber eine gute Minute erwischt und wenn mich dann jemand fragt, wie es mir geht, müsste ich eigentlich sagen, ach gut, weil es mir gerade in diesem Moment gut geht. Aber wenn ich dann danach gefragt werde ach gut, und ja, und dann kommt das Wort, wie ist mit dem Krebs? Oh ja, nicht so gut. Ja. Und dann kann es mir in dem Moment nicht mehr gut gehen, weil ich mich selber runtergezogen habe. Das möchte ich bei anderen Leuten auch nicht. Ich möchte, wenn ich jemanden treffe und ich merke, der oder diejenige freut sich, mich zu sehen, weil das merkt man ja häufig, vielleicht ist das jetzt keine riesengroße Freude, vielleicht ist es nicht, ich gehe nicht davon aus, dass das Ereignis des Tages oder des Jahres ist, was man ins Tagebuch schreibt, den Kindern und Enkeln später noch erzählt. Ich habe den Felo auf der Straße getroffen. Mann, wow, das ist, ich mein Leben ist erfüllt. Ich kann zufrieden sterben. Nein, einfach nur, ach wie nett, den habe ich auch mal wieder getroffen. Neulich habe ich den Carlo getroffen, liebe Grüße. Ich hoffe, es ist okay, Namen nennen, aber ich habe mich einfach nur gefreut. Und klar, er hat sich erkundigt. Nee, hat er gar nicht. Wir haben einfach so geredet, aber ich habe gemerkt, dass er Anteil genommen hat, wie es mir geht, ohne das fragen zu müssen. Und das war einfach nur nett und ich habe mich gefreut und es war schön. Und danach habe ich zwei andere Freunde getroffen und war schon gut gelaunt. Einfach weil ich vorher jemanden getroffen hatte und gut gelaunt war. Und dadurch war das ein total schöner Tag. Faktisch gesehen ging es mir natürlich nicht gut, weil ich Krebs habe. Das kann ich immer antworten auf die Frage, wie es mir geht. Aber mich hat das neulich zum Beispiel, als ich da in der Sparkasse war, total aus dem Konzept gebracht, Weil ich mir halt Gedanken gemacht habe, soll ich jetzt was sagen? Ich möchte die Maske aufsetzen. Und dann habe ich halt was gesagt. Ja, ich trage die Maske, aber hauptsächlich wegen mir nur. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Und es kann sein, dass ich huste. Aber ich bin ziemlich sicher, dass es nicht ansteckend ist. Ich hatte leider keinen Test mehr da. Ich habe das zu spät eingefallen, noch einen zu besorgen. Sonst mache ich in solchen Momenten, wenn ich merke, ich habe irgendwelche Erkältungssymptome, tatsächlich immer noch ein Test, so ein Kombi-Test, der jetzt nicht nur auf Covid, sondern auch auf Influenza angeht, weil für mich ist Ansteckung einfach etwas ganz konkret Reales. Ich möchte das nicht nur für mich in Anspruch nehmen, geschützt zu sein vor Ansteckung, sondern auch gegenüber anderen, von mir ausgehend, ist einfach eine Selbstverständlichkeit, finde ich. Generelle Rücksichtnahme. Nur in dem Moment konnte ich es leider nicht und war mir aber nach meiner Einschätzung zu, sagen wir, 99% sicher, dass es zumindest nichts Virales ist, woran ich gerade leide, weil dann hätte ich es gemerkt mit Fieber und allem und schnellem. Die Symptome sind dann ja anders. Das, was ich momentan habe, ist einfach, ihr hört es vielleicht an der Stimme, ist ein bisschen rau, ist gerade im Moment, so dass es ist sehr wahrscheinlich wirklich einfach, ich habe mich verkühlt und dadurch hat sich meine chronische Befindlichkeit verschlechtert. Das ist natürlich, wenn jetzt jemand wie ich zum Beispiel, schnell in Alarmbereitschaft geht, sobald jemand in der Umgebung hustet oder niest oder so, was tatsächlich bei mir echt der Fall ist, ist ganz, es ist eine scheiß Psyche, aber die scheiß Psyche arbeitet, dann möchte ich da eine gewisse Beruhigung und Warnung aussprechen können, aber eben innerhalb der Möglichkeiten, es könnte was sein. Und ich hätte sogar eine zweite Maske dabei gehabt, die ich ihr hätte geben können, habe ich, glaube ich, sogar gesagt, nein, das ist nicht notwendig. Sie hat gefragt, ob wir die Tür offen lassen sollen. Wollte ich jetzt wiederum auch nicht, weil das sind jetzt dann doch eher vertrauliche Gespräche in der Sparkasse. Denn neulich hat mir jemand erzählt, er war in der Sparkasse und saß dann in so einem Glasbüro mit offenen Wänden, wo jeder reinschauen konnte und alles sehen konnte, was auf dem Bildschirm ist, hätte ich jetzt nicht schön gefunden. Ich war schon froh, dass da Jalousien waren, obwohl es jetzt halt nichts, also es ging ja nicht um Kontostand oder irgend sowas Unangenehmes, aber man möchte bei so einem Gespräch natürlich dann doch Diskretion wahren. Naja, aber da war dann die Frage, wie es mir geht, ja, na gut, die kannte mich auch gut genug, um zu wissen, dass mir es nicht gut, dass ich halt auch meine Krankheitsgeschichte so kenne. Und dann sind wir dadurch auch ins Gespräch gekommen, ja, und das mit dem E-Bike, dass ich mich jetzt wieder ein bisschen bewegen kann. Und dann sind wir da tatsächlich darüber auch noch ins Gespräch gekommen, übers Radfahren, über alles, was ja auch wiederum ganz nett war. Manchmal ist es ja auch dann tatsächlich gar nicht so schlimm, gefragt zu werden, wie es einem geht, wenn es dadurch einen Aufhänger zu einem netteren Gespräch gibt. Der Sinn und Zweck der Sache war ja aber eigentlich nur was ganz Formales. Aber wo mich dann die Frage, wie es mir geht, irritiert hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einem meiner Therapeuten oder Therapeutinnen gefragt wird am Anfang, wie es mir geht, ist das was anderes, dann gehe ich immer davon aus, dass klar die Frage auch gerade persönlich gemeint ist, wie geht's so, aber auch einfach professionell müssen wir heute an irgendeiner bestimmten Stelle vom Rücken oder dem Narbengewebe arbeiten. Muss man vorstellen, wie lange ist das jetzt her, dass ich operiert worden bin? Das ist jetzt 5 Jahre, 6 Jahre her und das Narbengewebe macht immer noch Probleme und das ist sehr gut verheilt, sagen alle. Und wenn ich da nicht trotzdem immer wieder mal einen Physiotherapeut dran rumarbeiten lasse, habe ich echt fiese Schmerzen. Und das sind halt so Schmerzen im linken Brustbereich, die einen auch ganz schön mal schnell beunruhigen, wenn man sie nicht richtig einordnen kann, weil das halt leider auch die Stelle ist, wo die Lungenentzündung sitzt und auch die Stelle ist, wo das Herz sitzt. Es ist so, man hat so ein Spannen auf dem Brustkorb und ab so einem gewissen Alter ist dieses so ein Spannen auf dem Brustkorb gerade auf der linken Seite, dann tastet dann strahlst in den Arm aus? Aha, was ist jetzt? Man macht sofort Bestandsaufnahme. Hab ich gerade Herzprobleme? Nicht schön. Seht ihr mal, da, wie geht's mir? Und ich könnte jetzt hier stundenlang diese Aufnahme einfach nur darüber reden. Mache ich ja auch gerade. Da seht ihr mal, warum ich das nicht will. Das ist so ein, das ist irgendwie kein schönes Gesprächsthema. Ihr hört euch das jetzt an. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch schon längst ausgeschaltet. Ich wünsche es euch fast in diesem Moment. Andererseits auch natürlich nicht. Ich wünsche mir, dass ihr mir zuhört. Dafür mache ich das ja. Nein, ich rede auch einfach nur in mein Mikro und in meine Kaffeetasse. Und in meine Wohnung und auf dem Sofa und kann mir meine Bilder dabei anschauen. Da geht es mir auch immer ein bisschen besser. Ich müsste mal wieder mehr malen, aber ich finde den Platz gerade nicht, um meine Staffelei aufzustellen. Die Küche ist ein einziger Sauhaufen, ein unglaubliches Schlachtfeld. Aber wenn ich male, geht es mir besser. Das heißt, wenn ich male, tatsächlich nicht, dann bin ich meistens sehr aufgewühlt. Denn meine Bilder sind sehr chaotisch und wild. Ich werde wahrscheinlich in die Shownotes einfach ein paar von den Bildern reinstellen, weil die sagen mir tatsächlich gerade, wie es mir geht in dem Moment. Das in mir tobt das wildeste Chaos mit Flecken und Wirbeln und Kreisen und Schattern und das ist ja alles abstrakt, was ich male. Ich male ja nicht mehr. Ich zeichne zwar in meinem Skizzenbuch noch meine kleinen Comicfiguren, aber wenn ich male, dann nur noch abstrakt, weil mir das einfach viel besser tut. Und wenn die Bilder fertig sind, dann schaue ich sie mir an. Das ist meine eigene Kunsttherapie, denn meine Bilder anzuschauen, egal wie wild und aufgewühlt die sind und wie wild und aufgewühlt und unzufrieden ich war, während ich sie gemalt habe, weil ich immer unzufrieden bin. Ach, das ist furchtbar, was ich da mache. Das kann ja nichts werden. Ach, was für ein Scheißbild. Das ist kaputt. Das ist ruiniert. Ich werde es gleich übermalen und nochmal anfangen. Und dann lasse ich es stehen und am nächsten Tag denke ich mir, ach, ist doch eigentlich ganz schön. Ach, das ist gut. Ach Mensch, das gefällt mir. Ach, schau mal da, der Farbübergang. Das sind ja meistens alles Zufallsprodukte, was ich mache. Ich denke ja nicht wirklich drüber nach, bevor ich das mache. Meist das einzig Planvolle, wenn ich male, ist, wenn ich die Ränder mit Kreppband abklebe, dass das so ein Rand gibt, so ein bisschen ordentlich wirkt. Ansonsten lege ich einfach drauf los, suche mir ein paar Farben aus und knall dann irgendwie mit Pinsel und Spachtel und solchen Malkämmen die Farbe auf die Leinwand und verfahr die und verschieb die und verwisch die und versuch irgendwie ein einigermaßen harmonisches oder auch kontrastreiches Bild dabei zu erzeugen, das irgendwas in mir aussagt. Das ist also meistens so ein bisschen die Vorauswahl der Farben, kann das beeinflussen, aber häufig kommt auch irgendwas ganz Kakophonisches dabei raus, was ich vielleicht erstmal gar nicht beabsichtigt habe, aber dann tatsächlich sehr viel mehr darüber aussagt, wie es mir geht, als wenn ich die Frage beantworten müsste. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, und ich würde ein Bild zeigen und ich wüsste, die Leute könnten das verstehen, vielleicht verstehen sie das auch. Vielleicht traue ich da meinen Mitmenschen einfach zu wenig zu. Das wäre viel schöner und viel einfacher. Ist ja auch so die Gegenfrage, und wie geht's dir? Die stelle ich viel zu selten. Ich müsste jetzt mal vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Soziotherapeutin gehe. Soziotherapie ist so vergleichbar mit Psychotherapie. Es sind ein bisschen andere, es geht in ein bisschen andere Bereiche, aber es ist vergleichbar. Und die fragt mich natürlich auch immer erstmal, wie es mir geht. Das ist dann natürlich auch einfach nett, weil sie nett und freundlich ist und Anteil nimmt. Aber ich gehe davon aus, natürlich auch aus einem professionellen Interesse, wie es mir jetzt an diesem Tag geht. Müssen wir jetzt zum Beispiel, wäre es jetzt zum Beispiel angebracht, den Beginn der Sitzung mit einer Entspannungsübung einzuleiten, dass ich ein bisschen runterkomme, wenn ich gerade sehr aufgewühlt bin, oder fühle ich mich gerade aufgeräumt genug, dass wir jetzt organisatorische Dinge besprechen können, weil es geht ja bei der Soziotherapie zum Beispiel auch um so Life-Coaching, also um so Dinge, wie ich mein ADHS in den Griff bekomme, in ganz normalen Alltagsfragen, den Haushalt organisieren und solche Sachen. Und manchmal bin ich dazu aber einfach nicht in der Lage. Und dann ist die Frage, wie es mir geht, auch erstmal so eine Abklärung, die ich ganz sinnvoll finde. Häufig denke ich dann einfach deswegen schon gar nicht dran, zu fragen, die Gegenfrage zu stellen, weil mir das in dem Moment seltsam vorkommt, weil ich ja nicht da bin, um die Therapeutin zu therapieren. Aber vielleicht soll ich das einfach mal machen. Es wäre ja einfach nur nett, weil sie ist ja nett. Warum soll ich nicht auch nett sein? Also, wenn ich mein Gegenüber kennenlerne, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Party, was ich schon lange nicht mehr bin, die meisten Partys, auf denen ich so war, waren halt Leute, in denen waren so Partys in meinem also entweder in dem Umfeld Zeichner, Zeichnerinnen, Illustrationen und Animation, da fragt man gar nicht, und was machst du so, weil man ja eh weiß, was die Leute machen. Man könnte noch ein wenn man zum Beispiel, wenn ich in Annecy auf Partys war, auf dem großen Trickfilmfestival in Frankreich, dann hat man eher danach gefragt, wenn man sich dafür interessiert hat, was die Leute gerade so machen, woran sie arbeiten, an welchem Projekt oder ob sie hier mit einem Film vertreten sind. Meistens kam immer die Frage, and how do you like Annecy? Ich denke, ja, ich bin hier. Natürlich mag ich, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich sage dann immer, ich bin jetzt das siebte Mal hier. Kannst mal raten, ob ich es hier mag. Wie logisch, aber das scheint auch immer so eine, das ist die Frage, die man am häufigsten gehört hat, so die gegenseitige Versicherung, dass man es mag, auf diesem Festival zu sein. Und ich kann verstehen, dass man es nicht mag, weil es voll ist und manchmal überfüllt und hektisch und auch anstrengend sein kann. Also mich hat es zum Beispiel immer angestrengt, wenn ich da war, eine Woche lang Trickfilmfestival, und das darf man jetzt nicht mit einem Musikfestival vergleichen, obwohl hat Ähnlichkeiten. Also man ist da jetzt nicht im Zelt auf einer großen Wiese und lebt ein Wochenende lang im eigenen Dreck und Filz, Siff und Dixi-Klos und Dixi-Duschen. Gibt's sowas? Also und lauter Musik und Nachbarn. Man muss da nicht campen. Man kann da campen, aber in der Regel hat man sich irgendwo eine Wohnung, so ein Ferienapartment oder ein Hotelzimmer für teures Geld besorgt und geht halt eine Woche lang ins Kino, schaut sich Trickfilme an. Und weil da, ich glaube, ich hatte das bei dem Nudelsalat erwähnt, weil da auf diesem großen Festival in Annecy, es gibt noch ein vergleichbar großes Festival hier in Stuttgart, das ist ähnlich groß, halt nicht nur die Veranstalter des Festivals sind, sondern auch die Veranstalter anderer Festivals, also anderer großer Trickfilmfestival, die gibt's überall auf der ganzen Welt. Das ist wirklich Zagreb, Hiroshima und so weiter. Das ist echt, die sind alle da und natürlich die ganzen großen Produktionsfirmen und alle wollen sie sich irgendwie präsentieren. Die haben dann nicht nur auf der Messe dann Messestände, sondern die schmeißen dann auch Partys. Und weil die so eine Woche mit 7 Tagen hat auch nur 7 Abende hat und die das Partyzelt meistens schon für alles Mögliche ausgebucht ist und man dann Eintrittskarten braucht und so, ist immer schwierig ranzukommen. Und der große Sport war, auf die große Abschlussfeier irgendwie zu kommen, wo halt irgendwie alle waren. Man wollte nach dieser Woche einfach nochmal alles sehen, mit dem Drink in der Hand und tanzen und entspannt sein und auf diesem schönen Gelände, wo das Partygelände am See mit dem Park, und da ist ja viel Platz, da hätten echt eine Menge Leute drauf gepasst, aber man kam nur ran, wenn man Eintrittskarten bekommen hat. Also hat man versucht, die ganze Woche über irgendwelche zu kriegen. Man war immer wieder an der Rezeption und hat nachgefragt, ob man irgendwo was kriegen kann, ob irgendwo eine Karte zurückgegeben ist, über alle möglichen Wege. Und wenn nicht, dann war der große Sport, sich da irgendwie einzuschmuggeln, sich da einzuschleichen, irgendwie auf dieses Gelände zu kommen oder irgendjemanden zu kennen, der einen da reinholt oder so. Also ich habe es einmal geschafft, durch die Küche reinzukommen. irgendwie über einen Hintereingang über irgendwas drüber zu steigen. Und dann bin ich mit einer befreundeten Studentin, sind wir einfach so untergehakt, mit viel Selbstbewusstsein durch die Küche marschiert. So, wir gehören hierher. Mach dir mal sauber, wie sieht denn das aus? Die Häppchen da, so könnt ihr die nicht servieren. Also wir sind da einfach durchmarschiert, erhobenen Hauptes, und bevor irgendjemand eben Moment mal rufen konnte, waren wir auf der Party. Großer Moment. Andere Leute haben, also es gab Leute, die durch den See geschwommen sind, muss man sich auch mal vorstellen. Und da gab es aber auch wirklich, das ging in Extreme über. Es muss immer noch den Fall von einer, von Studenten hier aus Köln erleben. Die haben dann, sind dann über den Zaun gestiegen. Und eine ist abgerutscht und hat sich eine diese Zacken vom Zaun ins Bein gerammt und hat das irgendwie notdürftig geflickt und nichts gesagt. Und am nächsten Tag sind die nach Hause gefahren und irgendwann merkt dann der Betreuer der Gruppe, dass da irgendwas los ist und sieht, dass die Case weiß ist und dass ihr Bein eingewickelt ist und ist mit der in Hochalarm ins Krankenhaus und dann ist die operiert worden. Und die hat nichts gesagt, man musste ja auf die Party kommen. Also das hätte ganz übel ausgehen können. Und das war diese Partykultur in Annecy, wo man zumindest immerhin die Leute nicht fragen musste, wer sie sind und was sie machen, weil man ja wenigstens da immer einfach auf das Namenskärtchen, auf das Badge schauen konnte. Da stand dann immer drauf der Name. Man wusste also jemand ansprechen, das Land. Man wusste, ob man Englisch gerade brechen muss. In Annecy wird immer so ein komisches Babylon-Englisch gesprochen. Also alle Sprachen miteinander gemischt mit dem gemeinsamen Nenner, dass wir alle irgendwann mal Englisch gesprochen haben, aber die wenigsten das als Native Speaker flüssig beherrschen konnten. Oder ob man tatsächlich sehen konnte, ach, Deutscher, wir können Deutsch reden. Das ist manchmal eine sehr große Erleichterung. Aber man muss nicht fragen, und, was machst du so? Ich bin Sachbearbeiter an der Landesbodenkreditanstalt. Muss man nicht fragen. Und dann muss man auch nicht so tun und sagen, das ist aber interessant, erzähl doch mal, was macht man denn so als Sachbearbeiter der Landesbodenkreditanstalt? Das sind Dinge, die mich nicht interessieren. Deswegen will ich nicht wissen, was andere Leute beruflich machen. Die Frage, und was machst du so, ist für mich von erschreckenswerter Uninteresse. Ich will es gar nicht wissen, weil es könnte ja sein, dass es für meinen Beruf von Interesse wäre. Weil man ist ja als Trickfilmer jemand, der Geschichten erzählt. Man ist ja unter Umständen nicht nur Zeichner, sondern auch Autor. Oder man schreibt vielleicht mal eine Kurzgeschichte. Oder man schreibt das Drehbuch für einen Trickfilm oder ein Treatment. Und jetzt... Entschuldigung. Und jetzt würde ich zum Beispiel einen Trickfilm schreiben, bei dem ein Sachbearbeiter... der Landesbodenkredit Hilfe! Na? Mit dem Entschuldigung, ich muss das gerade erstmal loswerden. Merkt euch das bitte, Landesbodenkreditanstalt. Wenn ich jetzt also zum Beispiel einen Trickfilm machen würde, über bei dem die Hauptfigur ein Sachbearbeiter der Landesbodenkreditanstalt ist, der durch eine Dimensionsverschiebung in eine Parallelwelt geschoben wird, in den Sachbearbeiter der Landesbodenkreditanstalt keine Ahnung, alle vier Beine haben oder die Welt retten in heroischer Weise, dann könnte es interessant so sein, wie der Arbeitsalltag eines Sachbearbeiters der Landesbodenkreditanstalt aussieht, um ein interessanteres Skript zu schreiben, um Situationen zu schreiben. Aber es interessiert mich trotzdem nicht, was so jemand in seinem Arbeitsalltag macht. Es interessiert mich einfach nicht. Und ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel so eine Serie wie Stromberg nehme, dann muss ich wissen, wie so ein Alltag in so einem Büro aussieht, sonst kann man das nicht schreiben. Ich habe nie in so einer Art Büro gearbeitet, auch wenn tatsächlich so ein großes Animationsstudio oder ein mittelgroßes oder auch ein kleineres mit vielen Kollegen sehr ähnlich funktioniert. Aber halt auch wiederum ganz anders ist. Deswegen, und weil es halt wiederum ganz anders ist, interessiert mich die Serie zum einen nicht besonders und weil es ganz anders ist und weil es ähnlich ist, interessiert sie mich auch nicht, denn den Alltag habe ich selber, den brauche ich nicht, wenn ich Eskapismus haben will. Und wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten will, wenn ich jemanden kennenlerne, dann ist das auch eine gewisse Form von Eskapismus. Ich will dann nicht den blöden Alltag noch verstärkt haben, indem ich irgendeinen vermeintlich interessanten Menschen, der sich als vollkommen langweiliger Alltagsmensch entpuppt, kennenlerne. Es ist eher so, ich möchte die Person auf eine andere Weise kennenlernen. Wie fühlt sich das an, mit dem zu reden? Wie ist der so? Wie benimmt der sich so? Es ist schwer zu sagen, es ist schwer festzumachen. Körpersprache, Mimik, die Art zu reden, die Art sich zu geben. Wie sind so die Vibes, die Gefühle? Das klingt alles total blöd, weil es so vage ist, aber es ist wie wenn ich mir meine Bilder anschaue. So ganz genau kann man das nicht sagen. Oder wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das, wenn ich mir einen alten Film anschaue, und ich schaue mir in letzter Zeit sehr viel lieber alte Filme an, das mache ich ja sowieso schon sehr lange, dass ich sehr gerne alte Filme anschaue, aber ich schaue mir gerne alte Filme an, alte Romane, alte Lieder, weil das so ein bisschen wie gefühlter Geschichtsunterricht ist. Ich habe jetzt neulich die Fantastische Reise gesehen. Das ist ein alter Science-Fiction-Film von einer Gruppe von Leuten, Wissenschaftlern, die in ein U-Boot miniaturisiert in einen Menschen injiziert werden. Ihr kennt das Setting bestimmt, habt ihr schon mal irgendwo gehört. Ihr verwechselt es nur wahrscheinlich mit Reise ins Ich aus den 80ern, ist aber ein ähnliches Setting. Und allein zu erleben, wie 1966, irgendwann in den 60ern, die Menschen so getickt haben, macht es so interessant, das da zu erfahren, aha, Kalter Krieg ist gerade ein Thema, die Geschlechterteilung im Job, es ist eine Frau dabei und der General regt sich sofort drüber auf, warum soll da eine Frau mitfahren, eine Frau hat da nichts zu suchen, und der Wissenschaftler, der das leider sagt, das ist meine Assistentin, mit der arbeite ich schon lange zusammen, sonst mache ich das nicht, und dann darf die Frau mit. Heute würde da keiner auf die Idee kommen zu sagen, das ist für eine Frau viel zu gefährlich. Oder heute würde man wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, doch, das ist nach wie vor ein Thema. Aber in den 60er Jahren war es auf eine ganz andere Art von Thema. Der Held trifft dann die Frau, gespielt von, was, Rachel Welch. Und das Erste, was er ihr sagt, sie sind bestimmt eine gute Hausfrau. Und das sollte eine freundliche Annäherung sein. Der sollte ihr in dem Moment was Nettes sagen. Das sollte gar nicht beleidigend oder kränkend wirken, sondern in dem Moment war das so, dass er ihr tatsächlich was Nettes gesagt hat. So waren die 60er. Das ist, und das macht es tatsächlich auf eine makabre Art interessant, weil man halt nicht nur das kennenlernt, was die Zeit, was dieser Film so ausmacht, sondern man lernt viel über die Zeit. Makaber ist das falsche Wort. Also es ist einfach gefühlter Geschichtsunterricht. Ohne all die Fakten und Daten, die ich mir nie merken konnte, sondern einfach so ein Gefühl für die Zeit bekommen, aus der der Film ist. Oder vielleicht, wenn es ein historischer Film ist, ein Gefühl für die Zeit bekommen, dafür zu bekommen, wie wurde, wenn ich mir einen Film wie Spartacus anschaue, habe ich neulich gesehen, ein Wahnsinnswerk. Von wann war der? War der noch aus den 50ern oder aus den 60ern? Dann sehe ich, wie man sich in der Zeit das antike Rom vorgestellt hat. Später hat man dann da oder nehmen wir irgendeinen Film, der in der Urzeit spielt, und dann weiß ich, aha, guck mal an, in den 60ern oder 50ern hat man sich das mit den Dinosauriern noch so vorgestellt. Heute ist man da weiter und hat da andere Erkenntnisse geschaffen, weiß, wie sich ein Tyrannosaurus Rex, dass der nicht aufrecht gestanden hat, vielleicht sogar Federn hatte. All das macht's halt interessant, und das basiert nicht unbedingt auf dem Faktenwissen dessen, was man so in Geschichtsbüchern liest, sondern das ist so eine gefühlte Geschichtsforschung, die sehr viel ungenauer, viel unkonkreter ist, aber mir dieses auf die gleiche Weise Information vermittelt, wie wenn ich mir meine Bilder anschaue und ich dann weiß, wie es mir geht. Was blöd ist, weil ich ja sowieso selber wissen sollte, wie es mir geht. Es müssten die Bilder von jemand anderem sein und ein bisschen, dem oder derjenigen geht so. Kann man auch nicht konkret sagen. Ist nicht konkret, aber man bekommt so ein Gefühl dafür. Und dementsprechend, das macht die Frage, wie es dir so geht. In Dänemark wird man übrigens, habe ich neulich irgendwo, ich glaube, in der Zeitung gelesen, nicht danach gefragt, was man so macht, sondern was für Hobbys man hat, finde ich auch interessant. In Deutschland wird man, wenn jemand kennenlernt, nach dem Beruf gefragt, vielleicht auch nicht mehr lange, weil mittlerweile ist es ja nun mit den Berufen ja so, das ganze Thema, die jüngere Generation, deren Berufsleben sich ja massiv von dem der Alten unterscheidet. Also, dass man einen Beruf anfängt und den bis zum Lebensende hat, das ist heute nicht mehr, das ist nicht mehr aktuell. Berufe werden gewechselt, Berufsrichtungen werden gewechselt. Man hat mehrere Berufe gleichzeitig und versucht, die alle irgendwie in Einklang zu bringen, um hauptsächlich irgendwie zu überleben. Weil wenn ein Beruf nicht funktioniert und man merkt, da hat man keine Chancen, damit auch nur sein Einkommen zu sichern, dann wechselt man den Beruf. Und das haben wir früher nicht so ohne weiteres gemacht. Also ist die Frage, und was machst du so? Wird wahrscheinlich irgendwann in eine ganz andere Richtung zielen. In Dänemark, vielleicht war es auch nicht Dänemark, sondern Schweden, aber ich glaube, es war Dänemark, geht die Frage, welche Hobbys hast du so? Das fände ich jetzt... Das fände ich jetzt wiederum eine sehr viel interessantere Frage. Das kann natürlich auch eine total langweilige Frage sein, weil die meisten werden dann Fußball sagen oder so. Dann wird, die meisten Hobbys würden mich jetzt auch nicht wirklich interessieren, aber vielleicht trifft man ja hin und wieder mal auf ein interessantes Hobby und dann nimmt man die Informationen auch gerne an oder findet ein interessantes Gesprächsthema oder entdeckt irgendwas Neues, was weiß ich, was hat man denn heutzutage für Hobbys? Makramee-Eulen? Wahrscheinlich eher nicht mehr. Es gibt ja da alle möglichen ich sehe jetzt nur gerade Bilder malen vor mir. Was anderes fällt mir jetzt dummerweise nicht ein. Wer baut denn noch, gibt's das noch Eisenbahn? Hat irgendjemand noch einen Hobbykeller, wo man so eine ganze Eisenbahnlandschaft aufbaut? Oder, Modell bauen, Cosplaying. Es gibt ja alle möglichen verschiedenen Beschäftigungen, die man eben nicht beruflich macht. Doch vielleicht auch interessant. Andererseits, schau mal, ich weiß von den wenigsten Leuten, die ich kenne, wirklich, was die beruflich machen, weil ich es nie gefragt habe. Also von einigen weiß ich es dann irgendwann. Jetzt zum Beispiel von meinen ganzen Podcast-Leuten. Das sind alles nette Menschen, mit denen ich befreundet bin. Das sind alles liebe Freunde von mir. Ich betrachte die wirklich als meine Freunde. Und von ungefähr der Hälfte weiß ich nicht, was die beruflich machen. Von den anderen weiß ich es, weil sie es halt irgendwann mal erwähnt haben oder weil man es im Podcast gehört hat oder weil man dann doch irgendwann mal nachgefragt hat. Aber ich käme nicht auf die Idee, wenn ich jetzt jemand neu in den Podcast einlade, erstmal zu fragen, und was machst du so beruflich? Komme ich überhaupt nicht drauf, weil man sich ja aus einem ganz anderen Grund auch, gerade da also der Grund, warum ich mich jetzt dann mit meinen Podcast-Freunden befreunde, ist ja ein ganz anderer. Man hat ja eine ganz andere Gemeinsamkeit. Dann redet man ja von vornherein schon mal über, man hat ja schon andere Gesprächsthemen, redet von vornherein über andere Dinge. Aber das wäre ja nun jetzt auch so der Fall. Wenn ich jetzt, gut, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Party irgendwo im Club oder in der Disco war, bin ich auch nie gefragt worden, und was machst du so beruflich? Meistens war auch schon was zu laut war, was ich gar nicht unterhalten konnte. Weiß ich gar nicht mehr, es ist zu lange her. Vielleicht bin ich das oft genug gefragt worden und habe es nicht verstanden. Oder ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, irgendjemand, ich weiß es nicht. Gute Frage. Gute Frage. Was gibt's so für gute Fragen? Gute Fragen, schlechte Fragen. So, wie geht's mir jetzt? Mir geht's jetzt ein bisschen besser. Ich konnte mir das alles mal selber von der Seele reden ins Mikro. Ich hoffe, es hat auch aufgenommen. Es hat aufgenommen. Ich habe das jetzt wieder mit dem Zoom aufgenommen, dass ich sonst gar nicht so oft dabei habe, weil es zwar nicht so schwer ist, aber so klobig, und dann ist der Rucksack immer gleich so voll. Und ich dachte ja, wenn ich schon mal ein neues Handy habe, dann versuche ich das mal mit der darüber aufzunehmen. Die Aufnahmen mit dem alten Handy waren insgesamt ein bisschen besser. Die waren zwar auch nicht so tolle Tonqualität, aber ich habe noch keine richtig gute Aufnahme-App für das neue Samsung gefunden. Der eingebaute Voice Recorder, also die letzte Aufnahme bei den Schafen, die letzten beiden Aufnahmen, einmal die Schafe und gestern nach dem Radfahren, das war der Voice Recorder. Ich glaube, es ging. Die Qualität war okay. Ich habe noch andere ausprobiert, Recording-Apps, die waren echt deutlich schlimmer. Es wäre natürlich schön, einfach das Handy benutzen zu können. Zum einen hat das jetzt sehr viel mehr Speicherplatz als das alte, da kann ich eine Weile reden. Und es nimmt halt auch weniger Platz weg. Aber wenn ich schon mal hier jetzt in meinem Wohnzimmer sitze und jetzt nicht den Computer anschmeißen will und da mein echtes Profi-Podcaster-Mikro benutzt, was dann nochmal eine bessere Tonqualität hat, dann nehme ich doch das gute alte Zoom, und das ist mir ja doch sehr ans Herz gewachsen, dass immerhin die Anfänge meiner Podcasterei hat. Aber vielleicht müsste ich mal nach irgendeinem preiswerten mobilen Aufnahmegerät suchen, das wenig Platz wegnimmt. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Es gibt sehr viele, es gibt so einiges Neues, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Auch nicht so ganz bezahlbar für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber auch so in dem Rahmen, den ich vielleicht bezahlen könnte oder mir mal zu Weihnachten wünschen könnte. Aber vielleicht finde ich ja wirklich noch die perfekte Aufnahme, das perfekte Aufnahme-Equipment fürs Handy, und dann hat sich das auch erledigt. Ja, so in dem Sinne, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch jetzt zum zweiten Mal an diesem Wochenende ein schönes Pfingstwochenende. Wenn man erstmal aufnimmt, anfängt aufzunehmen, dann kommen immer gleich mehrere Folgen nacheinander. Und ich habe noch jetzt zum Frühstück eine Zeitung da vor mir liegen. Ich könnte also wieder eine Presseschau machen. Gestern habe ich ich hab eine Wochenendzeitung abonniert, muss ich wieder abbestellen. Das ist dann doch eher so eine sporadische Sache, dass ich aber kann ich die noch abbestellen? Ja, ich glaube schon, ich kann die auch monatlich abbestellen. Es ist ja doch eher sporadische Stippvisiten, was das Zeitungslesen angeht. Ist so ein bisschen, ich habe das gestern erst gemerkt, als ich das Haus verlassen wollte. Huch, da liegt ja eine Zeitung im Hausflur. Die ist für mich, na sowas. Und dann habe ich gesehen, dass später, als ich dann da gestern am Rhein saß, habe ich dann die Zeitung mal rausgeholt, dachte mir, jetzt guckst du doch mal rein, und habe festgestellt, dass ein Stück vom Eiffelturm verkauft wurde. Ja, sowas. Das sind auch wichtige Dinge, die man so erfährt, wenn man in die Zeitung schaut. Irgendjemand hat damals vom Eiffelturm, als der Aufzug eingebaut wurde, wurde eine Treppe abmontiert, wo dann der Aufzug hinkam. Und diese Treppe wurde dann in Stücken versteigert. Und ich weiß gar nicht, für wie viel die wegging, aber für viel. Also ein Teil dieser Treppe hat da neulich in einem großen Aktionshaus den Besitzer gewechselt. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte hier in meiner Wohnung, gut, in dieser kleinen, zugemüllten Wohnung, wenn ich das Geld hätte, was ich jetzt wahrscheinlich eher nicht hätte, aber dann hätte ich hier ein Stück vom Eiffelturm, eine Treppe, mit der ich, stell mal vor, ich hätte jetzt eine Wohnung, die über zwei Stockwerke geht oder ein Haus. Und man könnte in einen der Räume statt des Treppenhauses eine Treppe aus dem Eiffelturm einbauen, die dann jeden Tag benutzen. Das wäre doch was. Hätte ich gerne. Oh. Oder eine Treppe, die einfach nirgendwo... Also hier würde sie nirgendwo hinführen. Einfach nur unter die Decke. Wäre auch okay. Warum nicht? Kein Platz mehr für irgendwas anderes hier wahrscheinlich. Aber das hätte ich gerne. Ich stelle diese Treppe von dem Eiffelturm, wenn ich sie finde, auf meine Wunschliste. Soll ich das machen? Jawohl, schenkt mir ein Stück vom Eiffelturm. Macht mich glücklich. Nein, schreibt mir Kommentare. Sagt's weiter, teilt die Nabelshow oder schreibt mir Postkarten, was immer ihr machen wollt. Ihr findet mich auch auf den letzten Resten sozialer Medien, die ich noch bespaße, also hauptsächlich bei Blue Sky, und schreibt mir irgendwas Nettes, dann freue ich mich. Und ansonsten bleibt mir gewogen, habt ein schönes Wochenende, macht euch nackig oder auch nicht und schickt mir bitte keine Bilder davon, es sei denn, ihr seid ästhetisch ansprechend, was, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, ohne euch nahe zu treten zu wollen, eher gering ist, denn es ist nun mal einfach so. Wir meisten Leute sind es nicht, wenn wir uns bloß machen. Es sei denn, von sehr, sehr weit entfernt. Dann ja, wenn ich irgendwo so eine schöne Landschaft unter einem kleinen, hautfarbenen Klecks sehe, denke ich mir, na, ein schöner, nackter Mensch. Und das ist ein schöner, nackter Mensch, der mir zuhört. Näher will ich das dann nicht. Das ist mir zu viel Nähe. Ihr wisst, ich mit Nähe habe ich so meine Probleme. Also, macht mal, was ihr wollt an diesem Wochenende. Hört nicht auf mich, ich rede eh nur Blödsinn. Macht's gut, tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.